Hartmann, der Podcast.
Folge 223a, Spezial Spahn, JWD, Jens weit draußen.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Spezialsonder eingeschobenen, dazwischen gequetschten Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern und ab heute sogar euer Moral-Podcast mit Augenzwinkern und moralisch immer auf der richtigen Seite, nämlich in Berlin begrüße ich den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Ja, vielen Dank für die Ehre, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Naja, Moral ist ja was ganz Einfaches. Das ist immer genau das, was ich für richtig halte.
Ja, ja, das hat man ja jetzt doch wieder gemerkt. Also was ist geschehen? Magst du es mal kurz referieren, falls jemand im Hintergrund
lebt? Ich habe selten ein so kollektives Aufatmen durch die gesamte Bundesrepublik Deutschland gehen hören. Der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU im Deutschen Bundestag, Jens Spahn, seines Zeichens ehemaliger Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie der Bundesrepublik Deutschland und, ich sag mal, widerlicher kleiner Emporkömmling, ich glaube, das steht im Lexikon neben seinem Bild, ist tatsächlich zurückgetreten, weil nämlich sein Mann, nicht er selbst, interessanterweise sein Mann, ein Kind, ich weiß gar nicht, wie es genau ist, ob es genetisch mit ihm, also ob es wirklich sein, also genetisch sein Kind ist, ja. Von einer, ich weiß gar nicht, wo die Eizelle herkam, wahrscheinlich gar nicht von der Leihmutter direkt oder von der Leihmutter?
Ich habe das so verstanden, dass sie auch neu, also dass es auch eine Spende war von noch jemand ganz anderem, eine Eizellspende.
Genau, hat auf jeden Fall in den USA, wo das komplett legal ist, ein Kind in einer Leihmutter austragen lassen. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht irgendwie ungünstig, übergriffig formuliere, aber jedenfalls hat jetzt der Mann von Jens Spahn und damit auch Jens Spahn, ob der das Kind jetzt adoptiert hat oder so, das ist noch nicht ganz klar.
Nee, in den USA ist die Rechtslage so, dass man dann als Ehepaar, wenn man das eben alles so rechtssicher abschließt, dass man dann die beiden Eltern ist.
Und genau.
Auf jeden Fall ist es also ja auch so, dass die deutschen Gerichte, das ist schon 2014 vom Bundesgerichtshof entschieden worden, dass diese Anerkennung, in dem Fall sogar, also damals musste sich das mit dem genau gleichen Fall befassen, also USA, dass die dort von einem Rechtsstaat so gut gemacht wird, die Anerkennung, dass man das hierzulande auch anerkennt. Also die sind jetzt tatsächlich beide auch in Deutschland die rechtlichen Eltern.
Und da könnte man jetzt sagen, Glückwunsch, schön, wir haben ein Kind und wir haben Eltern, die sich um das Kind kümmern. Problem ist...
Aber genau, also es ist ja so, was man in seinem Privatleben, wie man sein Privatleben gestaltet, das wusste ich auch nicht, also wie man sein Privatleben gestaltet, entscheidet man in Deutschland nicht selber, sondern das beschließt der Lynchmob, was man zu tun und zu lassen hat.
Naja, Moment. Lass uns das kurz einordnen. Jens Spahn ist jetzt nicht mit Mistgabeln und Fackeln über die Straße gerannt und hat gegen Leihmutterschaft, aber in Deutschland ist es tatsächlich verboten. In Deutschland ist es nicht legal, nicht erlaubt. Leihmutterschaft ist nicht legal. Wie genau man das jetzt, es gibt natürlich Fälle, wo das irgendwie und dann hinten.
Ja, aber trotzdem muss man dazu sagen, nur die Einfädelung, ist jetzt auch ein ungünstiges Wort, Einfädelung einer Leihmutterschaft ist nicht legal. Aber wie gesagt, die Anerkennung von woanders legal geschlossenen Leihmutterschaften ist natürlich legal. Und das ging ja auch viel durcheinander. Oh, illegal, illegal. Das ist, das stimmt halt nicht. Es ist alles legal. Und du kannst, also das ist ja auch, wir können ja nachher nochmal drüber reden, was hast ja schon angedeutet. Es passt ja immer nur das ins Bild, was ich persönlich denke. Und alles andere ist illegal oder Kopf ab und so weiter. Und
also auf jeden Fall.
Früher, oder was weiß ich, zum Beispiel in Ostdeutschland oder in Litauen, in Tschechien, wird es wahrscheinlich eine Menge polnischer Patientinnen geben, die eine Abtreibung vornehmen lassen, weil es in Polen de facto komplett verboten ist. Und da könnte man auch sagen, ja, das ist illegal, ihr müsst jetzt in den Knast und so weiter. Da kommt jetzt der gemeine Gutmensch und sagt, ja, da muss man doch helfen. Und das ist ja auch korrekt, denn das ist unmenschlich, jemandem sowas zu verwehren. Und jemanden dazu noch zu stigmatisieren und zu schikanieren. Und dann ist es so, früher gingen deutsche Frauen in die Niederlande, weil es da früher legal war als hier. Also Das ist dasselbe Prinzip. Es ist ja aber dann trotzdem legal, weil es ein befreundeter Rechtsstaat ist, oder beziehungsweise in den USA sind es die Bundesstaaten, die sowas legalisieren. Das heißt, es ist dort auch nur in einigen legal. Also da muss man schon mal von seinem Baum runterkommen und sagen, es ist einfach nicht illegal, diese Weise zu machen, nämlich da in die USA zu fliegen. Es ist natürlich illegal, laut Linkspartei so viel Geld zu haben, dahin fliegen zu können. Das war ja auch Teil dieser Gülle, die quasi da jetzt ausgekippt wurde.
Moment. Eins am anderen. Also, ja. Auf jeden Fall ist Jens Spahn jetzt als Vorsitzender der Unionsfraktion zurückgetreten. Und zwar genau wegen dieser Sache, um es mal auf den Punkt zu bringen. Er ist Vater eines Kindes geworden durch eine Leihmutterschaft, während in Deutschland auch unter anderem auf seine, naja, Initiative ist jetzt ein großes Wort, aber er ist gegen die Legalisierung der Leihmutterschaft.
Genau, also die Initiative ist längst vorbei. 1990 wurde das Embryonenschutzgesetz verabschiedet und das war eine Zeit, wir erinnern uns da noch, das ging bis in die 2000er rein, diese Verachtung auch zum Beispiel von Gentechnik, also die Forschung an embryonalen Stammzellen, die erzeugt wurden, aber nicht für die Fortpflanzung, für die Einpflanzung gebraucht wurden. Die ist ja komplett verboten in Deutschland durch ganz emotionale Bundestagsdebatten von Leuten, die da ihr ach ja, wie schlimm. Ja, was war die Folge? Dass diese Forschung, die ja wichtig ist, durch die man tolle Medikamente, Impfstoffe, aber auch Fortschritte in der Reproduktionsmedizin selber erzielt, die werden woanders gemacht. Der Standort Deutschland in der Genforschung ist gleich null. Und das, da ändert jetzt auch der BioNTech-Erfolg nichts dran, sondern wer was auf sich hält als Genforscher, will sich, ja, ist in Deutschland schon mal als Paria, also du bist doch unmenschlich. Also, und das stammt aus dieser Zeit, 1990, wo der gemeine Deutsche dachte, Forschung sei etwas ganz, ganz Schlimmes. Also eigentlich in der Vor-Galilei-Zeit, kann man sagen. Und so, das wurde also zusammen in ein Gesetz gepackt, dieses Embryonenschutzgesetz.
Naja gut, okay, da war Jens Spahn 10 Jahre alt, da kann man ihm das jetzt nicht anlassen. Ja. Auf jeden Fall ist er eigentlich in Deutschland dagegen, hat das aber machen lassen. Was jetzt dazu geführt hat, dass Friedrich Merz ihn wohl angerufen hat, der musste gar nichts sagen. Ich glaube, der hat einmal nur das Telefon einmal so durchgehüstelt, so. Und dann hat Jens Spahn, also Jens Spahn ist deswegen zurückgetreten und wir sind uns hier beide einig, dass das definitiv nicht der Grund war, warum Jens Spahn zurückgetreten ist, sondern das war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Also es ist nicht so, wir erinnern uns an die Lambrecht. Also die hat sich ja alles geleistet und dann war das Silvestervideo und dann ist noch ihr Adventskranz Mitte Januar, also die ist immer pünktlich gewesen, Mitte Januar ihr Adventskranz in ihrer Wohnung abgefackelt und danach ist sie zurückgetreten. Das war der Tropfen auf den heißen Stein. Ein Privatleben kann ja nicht bei Verfehlungen, über die wir hier im Podcast auch deutlich immer wieder geredet haben, das soll heute jetzt nicht Thema sein, das zahlt ja nicht auf das Konto von politischen Schwierigkeiten ein, sondern selbst wenn er gar nichts angestellt hätte, nie irgendwas angestellt hätte, dann wären sie aus ihren Löchern gekrochen und gesagt, schwule Sau, du musst jetzt zurücktreten. Und das ist leider, muss man sagen, die Homophobie kriecht wie der Antisemitismus immer wieder aus ihren Löchern, weil es immer eine Minderheit trifft, auf die man wunderbar einprügeln kann, allerdings subtil, um eine Ecke rum. Das ist ja wunderbar, denn wen betreffen Leihmutterschaften? Das betreffen unfruchtbare Paare, Heteropaare und männliche homosexuelle Paare. Bei Lesben, die haben natürlich die doppelte Auswahl, da sozusagen, aber auch da, beziehungsweise stünde die rechtliche Möglichkeit in Amerika ja auch offen. Das heißt, das schwingt immer mit und da muss man auch wirklich sagen, da hat sich die Gesellschaft nicht mit Ruhm bekleckert in diesen, wie du sagst, hundertprozentig und da ich nicht dazu gehöre, muss man sagen, 99,x-prozentig diese Gülle und dieser Hass, diese Verachtung, die sich da bahnbrach. Und man darf nochmal daran erinnern, was passiert ist. Da ist ein Mensch geboren und jetzt sagen 100% der Leute, der hätte eigentlich nicht geboren werden dürfen. Da sind wir auch, das ist jetzt von mir genauso gemeint, da sind wir beim unwerten Leben, beim lebensunwerten Leben, weil dieser Mensch ist offensichtlich illegal geboren. Und man braucht nur zurückzugehen in die 50er Jahre, da wurden uneheliche Kinder und deren Mütter auf der Straße noch angespuckt. Das war da legal. Und das sind auch Kinder, die es eigentlich nicht geben darf und auf die man sich, über die man sich erheben kann. Und das ist also unglaublich gruselig. Ich hätte das wirklich alles nicht erwartet. Ich habe die Meldung am Mittwoch gelesen und das an Friedrich Merz ist ja in dieser Geschichte auch relativ wenig sympathisch, finde ich. Für dich mehr, weil er ihn rausgeschmissen hat, aber für mich nicht.
Weiß ich nicht.
Aber
also ich finde,
der überblickt ja Themen auch nicht. Und das ist in dem Fall sogar das Gute gewesen. Der hat ihm anfangs gratuliert. Und er war wahrscheinlich einer der wenigen, die anfangs ganz, ganz objektiv gesagt haben, das ist eine schöne Sache für ihn privat. Und dann kam Merz natürlich auf die Idee, oh, da baut sich ein Shitstorm auf, da setze ich mich mal oben drauf, weil ich den ja grundsätzlich schon immer loswerden wollte. Das darf man auch nicht vergessen.
Und darum nochmal, also wie gesagt, ich glaube, dass diese ganze Geschichte mit der Leihmutterschaft, wenn Spahn, also die haben was gesucht.
Ja, das vielleicht, aber es gibt ja auch in Filmen manchmal so ein Dilemma, da hat irgendeiner was Schlimmes gemacht, was weiß ich, im Tatort oder im Polizeiruf 110, ja, ein Mörder, den man deswegen nicht fassen kann. Und dann in manchen sind ja die Kommissare dann so moralisch flexibel, dass sie, beim Rostocker Polizeiruf gab es mal eine Folge, die auch dann über mehrere Folgen noch thematisiert wurde, wo ein Beweismittel gefälscht wurde, um den dann für was anderes, beziehungsweise und da kann man sagen, kann man sich noch in den Spiegel gucken, wenn man sowas in Ordnung findet. Man kann dem nicht an Zeug flicken wegen dieser verkackten Richterwahl vor genau einem Jahr oder wegen der Maskendeals, was auch immer. Und dann muss man sagen, ach cool, dann nehme ich jetzt das und finde es eigentlich privat gar nicht so schlimm, aber jetzt komme ich mal da mit, also die Mistgabel wird jetzt trotzdem ausgepackt.
Aber komm, du bist ja jetzt grundsätzlich erstmal nicht böse, dass Jens Spahn weg ist.
Ich finde es schäbig, muss ich sagen. Und ich finde, hätte ihm das nicht gewünscht, dass er da zurücktritt.
Deswegen.
Wie gesagt, deswegen. Und natürlich kann man sagen, es wird ja auch ermittelt inzwischen wegen der Masken und so weiter. Und dann kann man das abwarten. Und natürlich kann man sich auch darüber ärgern als Teil einer Gesellschaft, die jetzt um 3 Milliarden Euro ärmer ist. Deswegen, es gibt nun mal diese Leute, die halt die nicht so leicht wegen solcher Sachen zurücktreten. Dann gibt es Leute, die wegen viel kleinerer Dinge zurücktreten.
Flugmeilen.
Ja, Flugmeilen, Cem Özdemir, beziehungsweise der hat ja nur seine Bundestagskandidatur dann niedergelegt.
Ich meinte Gysi.
Gregor Gysi auch als Berliner Senator. Also das waren Ginkerlitzchen und das fällt ja immer wieder auf und da sind wir ja auch wieder bei Kai Wegner. Es ist eine Kleinigkeit, die dann plötzlich aufgebauscht wird und wo die Gegner quasi, die ihn loswerden wollen, in der Partei, aber auch in der Presse, dann nicht locker lassen und sagen, das wird jetzt immer schlimmer, aber der Ausgangssachverhalt bleibt ja gleich mickrig oder gleich unwichtig. Und da wundere ich mich manchmal, was es für Gründe gibt und was nicht. Und das entscheidet ja der Zurücktretende letztlich selber. Bei Spahns Fall war es halt unausweichlich, weil Merz ihm das quasi vorgeschlagen hat und dann natürlich der Shitstorm von allen Seiten kam. Das ist interessant, in der CDU verbünden sich da bei dieser Frage drei verschiedene Strömungen, die eigentlich nicht zueinander passen. Das sind zunächst mal die Christen, von denen man es am ehesten erwarten kann, also die fundamentalistischen Christen, die sagen, die ja immer den Anspruch darauf haben, Gott will ja, dass das Privatleben aller Leute gleich aussieht, nämlich Mutter, Vater, Kind oder wie Kupala sagte, Mutter, Vater, Frau. Und dann kommen die Law and Order Leute, also die eher, was weiß ich, vielleicht sind das auch Christen, aber jetzt nicht so, die es nicht so vor sich hertragen, sondern sagen, Gesetze müssen eingehalten werden und die sprechen dann so wie du von Illegalität, was wir ja schon widerlegt haben. Und dann kommen die CDU-Frauen und das war anscheinend die mächtigste Gruppe in dieser ganzen Phase der letzten Tage, weil die sagen, der Frauenkörper wird hier misshandelt. Man darf trotzdem noch daran erinnern, dass in den USA die Regeln so streng sind, dass es natürlich erstmal frei unterschrieben werden muss, wenn jemand sowas macht. Zweitens müssen die Frauen bereits ein Kind ausgetragen haben. Das ist also nicht, ich mache das mal, weil ich da, also so dieses Lifestyle, was ja auch zu, manchmal Vorwurf ist, und ich probiere es mal aus, sondern man ist, das sind Frauen, die wissen, was es bedeutet und die eine abgeschlossene Familienplanung haben und die einfach Geld verdienen wollen. Man kann natürlich auch dann sagen, ja, der Körper darf nicht zum Geldverdienen da sein. Ja, ich gehe, wie gesagt, regelmäßig zur Blutspende bzw. Blutprodukte. Könnte man auch sagen, ja, der Körper produziert das mühsam. Ja, man muss ja dann irgendwie Eisen essen oder was auch immer. Oder also zumindest darf man dann auch dann hinterher keinen Sport treiben. Das ist ganz, ganz schlimm für den Körper und man verkauft das. Und ich würde es natürlich nicht machen, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde. Ich würde jetzt nicht zum Roten Kreuz rennen und da irgendwie ein Brötchen, ein altes Weißbrötchen da dafür nehmen, sondern das ist Bargeld. Und das ist dasselbe Prinzip. Also der Körper darf natürlich, wenn der Besitzer des Körpers, die Besitzerin das will, darf da natürlich Dinge tun oder an Medikamententests teilnehmen. Das könnte man auch als unethisch bezeichnen. Aber es gibt lauter im Alltag lauter Fälle, wo der Körper etwas gegen Geld für andere tut. Letztlich, wenn man seinen Körper ruiniert als was weiß ich, als Balletttänzer, hat man doch eine Menge Geld verdient, Ruhm geerntet und das wollte man wohl so. Das weiß man auch am Beginn einer Karriere. Also da komme ich
davon jetzt von jetzt erstmal auszugehen.
Ja, also ich habe mir das ja damals auch überlegt und dann habe ich gedacht, nein, Podcast mit Sebastian Hengstmann ist doch schöner.
Ja, Moment, aber das ruiniert dich ja körperlich auch.
Ja, da hast du auch recht.
Ja, nein, aber pass auf, wir müssen jetzt mal grundsätzlich, ich glaube, wir müssen nochmal zwei Dinge unterscheiden. Ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass Jens Spahn zurückgetreten ist, weil ich finde, der Mann war sowohl als Unionsfraktionschef, was die Brosius-Gersdorf-Affäre zeigt, aber auch als Mensch in der Politik. Ich habe mich immer nur gewundert, wieso der überhaupt noch Rückhalt, aber der scheint ja so eine Art Hausmacht innerhalb der CDU zu haben, was also auch heißt, der Mann ist jetzt gerade mal 46, der ist bald wieder da. Also Philipp Amthor hat ja nicht mal Vierteljahr gebraucht, nachdem er nach seinem großen Rücktritt auf einmal wieder da war.
Nee, der hat ja keinen Rücktritt gehabt. Also
der, naja, von der hat aber irgendeinen Verzicht. Nee,
das ist ja auch immer so der Volksmund, so, ja, Rücktritt, wo man denkt, wovon? Ja, ich habe mal irgendwie... Stell dir mal vor, du hättest jetzt auf der Bühne vor so einem ganz gewogenen Gutmenschenpublikum gesagt, Jens Spahn ist zurückgetreten, alle klatschen und dann machst du hinterher einen Zettel, teilst du aus, bitte kreuzen Sie an, wovon? Und das wüsste vielleicht die Mehrheit gar nicht oder vielleicht im Kabarett vielleicht ungefähr 50%, aber da muss man schon sagen, da ist natürlich die Informiertheit wäre sinnvoll, um sich überhaupt eine Meinung dazu zu bilden. Und das ist das Gleiche wie mit dem Thema Leihmutterschaft selber.
Ja, warte.
Ja, also können wir nachher nochmal über die Akzeptanz in der der Bevölkerung sprechen.
Also wir müssen hier einfach zwei Dinge unterscheiden. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn das alles nicht gewesen wäre, alles, was davor war, wäre das vielleicht auch jetzt gar nicht. Du hast es wirklich gemerkt, dass gerade zum Beispiel Nina Wagner, die hat ja da wohl eine ziemliche Aktie dran.
Die ist ja die Chefin der Frauenunion.
Genau. Also, als auch Friedrich Merz, als auch andere Kräfte in der Union, jetzt nicht mal nur in der CDU, wirklich in der Union, froh waren, jetzt irgendwas zu haben, um diesen, sympathisch ist da auch nicht das Wort der Wahl, Menschen loszuwerden, der aber bald wieder da ist. Weswegen sie ihn zu Fall gebracht haben, und da stimmen wir, glaube ich, beide überein, ist natürlich die Unverschämtheit. Weil allein schon, dass es dieses Gesetz gibt, ist eine Unverschämtheit. Allein das, da fällt da ja alles mit rein, auch Abtreibung zum Beispiel, das geht ja alles in die gleiche Richtung. Dass das in Deutschland immer noch illegal ist. Es ist zwar straffrei, aber es ist immer noch illegal. All das sind ja Sachen, die sich vielleicht in den nächsten, ich weiß nicht, ob wir sowas noch erleben, dass das in Deutschland nicht
mehr...
Das
Privatleben der Leute eingreift und auch sozusagen deren Glück verhindert beziehungsweise Leid verursacht. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Schwangerschaft beenden will und einfach auf Teufel komm raus in der Umgebung oder in der weiteren Umgebung keine Klinik findet oder keinen Termin kriegt, weil es einfach, weil auch die Gehsteigbelästigungen, die ja inzwischen verboten sind, aber bestimmt noch stattfinden. Also es ist nicht es ist nicht attraktiv, eine Praxis zu betreiben, die Abtreibung durchführt, weil da relativ zuverlässig vor dieser Praxis die Christen rumstehen und Leute beschimpfen.
Das ist aber, glaube ich, auch...
Gehsteigbelästigung ist inzwischen verboten, aber wer weiß.
Naja, bei uns machen das ja, glaube ich, weil ich weiß, gar keine gynäkologischen Praxen. Bei uns machen das ja nur die Krankenhäuser.
Ja, da kann man auch davor rumstehen. Da kann man auch davor rumstehen.
Theoretisch, was aber im Osten nicht passiert.
Theoretisch könnten diese ganzen Christen ja jetzt auch in die USA fliegen und dort, machen sie bestimmt, und dort vor diesen Einrichtungen
rumpöbeln, aber da muss ich, ihren Hass ausgießen. Da muss ich natürlich dazu sagen, sowas habe ich in Magdeburg noch nicht erlebt. Und wahrscheinlich in Dresden auch nicht und in Leipzig auch nicht und in Cottbus nicht und in, weil ja Abtreibung, also im Osten noch eine ganz andere Akzeptanz hat. Schon allein deswegen, weil wir hier kaum Christen haben.
Also, ja, das stimmt schon, aber dieses Thema Leihmutterschaft, und da widerspreche ich dir, du sagst, wenn nur das gewesen wäre, dann wäre er noch im Amt. Das hat man die letzten Tage gesehen, nein.
Da ist ja müßig drüber zu diskutieren.
Ja, aber also es ist halt dieses, und deswegen hat mich das so schockiert, dieser maßlose Hass, der dann so, natürlich das Einzige, was ich wirklich an Spahn kritisieren kann, ist, dass er diese Meinung früher hatte und dass er die Wandlung nicht erklärt hat. Weil, also wir sind uns einig darüber, dass man schlauer werden darf, dass man die Meinung, die man hatte, auch ändern darf. Und diese Geschichte sorgt ja jetzt dafür, oder die zahlt darauf ein, so auch AfD-mäßig, ja, ihr habt doch früher, relativ zu Beginn des Ukraine-Krieges, habe ich das ja natürlich im Programm thematisiert, und hat ein Zuschauer gesagt, na, also die Grünen waren doch früher gegen Waffen. So, und man denkt, ja, du Depp, aber es ist inzwischen was passiert. Das haben die auch genauso erklärt, wenn man das verfolgt hätte. Aber dieses, jemand hat eine Meinung und die muss für immer so bleiben, das ist identitär letztlich auch. Und es ist absolut abträglich einer Gesellschaft, die angeblich nur aus Leuten bestehen darf, die alles immer schon genauso, dann wird es nie einen Kompromiss geben, dann wird es nie Weiterentwicklung geben.
Moment.
Zum Beispiel bei der Ehe für alle, die vor 9 Jahren legalisiert wurde, da war Spahn damals auch schon, also das war das einzige gesellschaftspolitische Thema, wo er nie dagegen war. Und da haben trotzdem 2/3 der Unionsfraktion dagegen gestimmt. Wenn man die Abstimmung heute in der Unionsfraktion möglicherweise sogar geheim machen würde, dann wäre es natürlich nicht mehr 3/4, sondern vielleicht noch 1/4, die sagen, es soll wieder zurückgedreht werden. Mhm. Also natürlich kann man mit einem, und das, deswegen ist es ja gut, dass es Länder gibt, die es schon legalisiert haben. Das war zum Beispiel beim Thema Sterbehilfe so, beim Thema Cannabis, da waren beides mal die Niederlande weit vorne. Und beim Cannabis kann man streiten, weil es ja auch ziemlich sinnfrei umgesetzt wurde. Aber in Gesellschaft, es ist gut, wenn man sich auf der Welt umguckt und dann probiert ein Land das aus.
Du, alles
und es
gut,
versinkt
alles gut,
nicht
alles
im Chaos, deswegen.
Alles gut, ich habe jetzt, ich glaube, wir gehen hier von 2 unterschiedlichen Dingen aus.
Ja.
Weil ich glaube persönlich, ich unterstelle Jens Spahn Kalkül, du unterstellst ihm eine gewisse harmlose Trotteligkeit. Also ich persönlich glaube, dass Jens Spahn nie gegen dieses Leihmutterschaftsgesetz aus persönlichen Gründen war, sondern immer nur so, also ich frage mich ja zum Beispiel auch, um diesen kleinen Exkurs zu machen, ob jemand wie Ulrich Siegmund oder auch Alice Weidel, ob die Position der AfD hundertprozentig teilen oder ob die nur so tun aus Machtkalkül. Ich weiß bei oder was heißt ich weiß, ja. Aber ich kann mir vorstellen, bei Hans-Thomas Tillschneider zum Beispiel oder auch bei Tino Chrupalla, wobei ich glaube, der begreift gar nicht, worum es geht. Aber,
nee, nicht. Aber der Tillschneider ist natürlich ein Ideologe.
Oder auch Björn Höcke, den glaube ich das.
Ja.
An Alice Weidel, einem Ulrich Siegmund, glaube ich das nicht. Und so ähnlich geht es mir mit Jens Spahn. Ich glaube, Jens Spahn, weswegen ich ihn vorhin auch als widerlichen Emporkömmling bezeichnet habe, Jens Spahn geht es politisch gesehen erstmal nur darum, sich möglichst seiner konservativen Partei, du hättest ja als Homosexueller auch SPD-Mitglied werden können, was ja wahrscheinlich irgendwie logischer gewesen wäre, aber er ist nun mal CDU-Mitglied, der sich aber sich bestimmten Positionen anschließt, einfach um dazu zu gehören, einfach um die große Meinung zu vertreten und so weiter. Und dass er da jetzt quasi drüber fällt. Ich glaube, der war nie gegen Leihmutterschaft. Und da unterstelle ich ihm jetzt quasi eine Art von Kalkül, was du ihm nicht unterstellst. Du unterstellst ihm einen Lernprozess.
Und ich würde sagen, er war sehr wohl dagegen, weil er für ihn vielleicht früher kein Thema war. Und das meine ich ja damit. Man informiert sich nicht und ist erstmal gegen etwas. Das haben wir beim Thema Widerspruchslösung, Organspende auch gehabt. So dieses, ach nee, weiß ich nicht, sag ich mal nein. Ja, und erst dann, also wenn es dann dazu kommt, dass man doch irgendwie schlauer wird, dann sollte man zügig möglichst auch einen Organspendeausweis sich anschaffen, denn sonst hat man da Nein oder zumindest den ändern, wenn man ihn mit Nein angekreuzt hat, denn sonst bleibt das so. Und das ist, also die Faulheit ist der Feind des Neuen und des Fortschritts. Und die Faulheit zahlt immer auf die Seite ein, derer, die irgendwas, was irgendwann, vielleicht irgendwann abgeschafft wird, aber heute noch nicht. Und so sind Christen. Das ist für mich Christentum, dieses eigentlich werden wir immer weniger, aber wir bestimmen noch, was zu sein hat, wer wie privat zu leben hat. Und das Gleiche ist mit dem Tanzverbot an Feiertagen und so weiter. Die tun so, als wäre das, was sie leben, normal. Und das ist es längst nicht mehr. Und bei manchen Themen, beim Thema Homosexualität, hat man es vordergründig geschafft. Wie gesagt, ich vermute, dass da eine Menge geheime Homophobie noch mit reinschwingt. Diese Schadenfreude über das schwule Paar, das jetzt doch das Kind, also dem jetzt die Freude am Kind verleidet wurde. Das ist doch irgendwie, das macht vielleicht manchen Freude. Also da sehe ich, glaube ich, wirklich, dass er. Und das hat er ja auch mehrfach gesagt, er als schwuler Mann hat es in der Kirche, die er ja, der ja von Herzen angehört, schwer. Und das hat man immer wieder, dass Leute hadern, und zwar ehrlich hadern mit ihrer Religion. Und zum Beispiel im Theologiestudium kommt es gar nicht so selten vor, dass Leute plötzlich Atheisten werden, weil sich so viel damit auseinandersetzen, mit dem ganzen Scheiß auch, also mit den Dingen, die man nicht beantworten kann. Also die einfach so abgetan werden, so ist es halt, da steht in der Bibel, guck mal nach. Und wenn man wirklich sagt, ich will das jetzt aber wissen und ich will nicht für dumm verkauft werden, wenn ich hier auf Studienniveau mit Professoren oder Kommilitonen diskutiere. Und dann gibt es, und dann ist es richtig schlimm, weil dann ist so jemand, man studiert Theologie, hat es vielleicht jahrelang mühsam gemacht, Graecum Latinum, wenn man das in der Schule nicht hatte, oder das Graecum sowieso nicht, oder Hebraicum, ja, also man muss unfassbar viel rödeln. Und dann plötzlich denkt man, wen studiere ich hier eigentlich? Für jemanden, den es gar nicht gibt. Und dann ist das natürlich eine Lebenskrise. Aber, und manche denken, okay, ich gehe hier durch als Opportunist und werde vielleicht sogar Pfarrer, so wie der Typ, der Pfarrer bei Simpsons, ist ja eigentlich auch ein Atheist. Der ist ja auch
Genau.
so ein bisschen einer, der jenseits von Gut und Böse ist. Und man wird entweder so, oder man geht dann raus, oder man sagt, ich studiere es aus Interesse und bin aber dann, würde mich jetzt nicht der Kirche als Arbeitgeber andienen. Also das so, und bei Spahn sehe ich das ähnlich. Als Katholik, der er auch bleiben will, macht er sich da wirklich ganz arge Gedanken und hat für sich dann abgewogen, dieses eine Thema für sich so zu beantworten. Und das muss man ihm auch abnehmen und dann wirklich zu sagen, der sei Opportunist, das kann man in anderen politischen Fragen, übrigens vielen Politikern, der Mehrheit der Politiker unterstellen. In anderen Parteien ist es auch so, da werden bestimmte Mehrheitspositionen oder auch nur gedachte Mehrheitspositionen einfach nicht angezweifelt, obwohl man anderer Meinung wäre. Zum Beispiel, es ist bekannt, dass die SPD deswegen ihr Personal so schlecht aussucht, weil die immer nur darauf achten, womit komme ich denn beim nächsten Landesparteitag durch? Wie ist mein Landesverband? Und so muss ich sein, weil die nämlich die Liste aufstellen. Und bei Listen, wenn man in der Liste vorne steht, dann kann einem scheißegal sein, was der einzelne Wähler denkt, weil solange die Partei überhaupt in den Bundestag kommt, ist Listenplatz 1 drin oder Listenplatz 1 bis so und so. Das heißt, die Abgehobenheit oder die Abgehobenheit auch von der eigenen möglichen Meinung, die ist in jeder Partei möglich, die so funktioniert, dass man sich ja durchsetzen muss. Und gegen wen? Gegen die eigenen, nicht gegen Leute aus anderen Parteien muss man sich zunächst durchsetzen. Und deswegen, also da stimme ich mit dir und nicht überein, und deswegen stimmt auch die Schlussfolgerung bei uns beiden nicht überein, weil ich ihn in dem Punkt wirklich für einen Menschen reinen Gewissens halte.
Okay, wow.
Okay, wow, dieser Podcast ist beendet.
Nö, nee, aber dass wir jemals so weit kommen, dass wir Jens Spahn als Menschen meinen reinen Gewissens bezeichnen. Also, das heißt, du unterstellst ihm ja dann, wenn man jetzt all die Sachen, die vorher waren, Wenn man die da mit reinrechnet, unterstellst du ihm, also dann ist dieser ganze Maskendeal, ist wegen einer panischen Unbedarftheit entstanden. Der wusste es halt einfach nicht besser, weil wir noch nie eine Pandemie hatten und er völlig panisch darum, wir brauchen Masken. Also es war eigentlich, da war ein Goodwill dahinter und er war einfach nur zu blöd. Bei der Brosius-Gersdorf-Sache ist ja von seiner eigenen Fraktion überfahren worden. Er hat überhaupt nicht geahnt, dass das innerhalb seiner Fraktion. Er war ja auch erst 5 Minuten Fraktionsvorsitzender. Genau. Das darf man ja nicht vergessen.
Aber da war das Prinzip ja das Gleiche. Da wird irgendeiner Person, die man als negativ darstellt, die Frau Brosius-Gersdorf, wird unterstellt, sie sei für Abtreibungen bis zum 9. Monat, was nie stimmte. Das war einfach eine AfD-Lüge. Und genau. Das ist ja auch inzwischen hinreichend recherchiert worden in der Presse, dass es die AfD geschafft hat, ihre Homies in rechts sozusagen im Christenlager der CDU und auch bei diesen seltsamen Gutmenschenfrauen, beim Thema Abtreibung, da nehme ich ja immer diese mit dem Doppelnamen, die ich schon wieder vergessen hatte.
In der CDU?
Ja, die eine.
Annette Wiedmann-Mautz?
Nein, die. Ich liefere es nach, aber die dann immer ganz vorne steht, wenn es gegen Abtreibung geht. Oh, aber sozusagen die dann.
Moralischen Gründen.
Ja, und die halt nicht rechts steht, sondern auf dieser scheinbar liberalen christlichen Seite. Mhm. Und das ist ja trotzdem, also wie gesagt, das Prinzip war gleich, da ist irgendwas, da müssen wir Fake News streuen. Zum Beispiel beim Thema Leihmutterschaft, da können wir jetzt gleich mal drüber sprechen. Die Fake News, dass die Bevölkerung das scheiße findet. Das stimmt einfach nicht.
Nö,
wie gesagt,
nicht.
Viele kennen es nicht und würden dann, also ich habe jetzt mal nach Umfragen gesucht, die letzte, die ich gefunden habe, stammt aus dem Jahr 2022 und da haben 41% gesagt, es soll legalisiert werden und 24% mit Nein. Das heißt, ein großer Anteil hat überhaupt nichts geantwortet, aber sozusagen fast doppelt so viele Ja wie Nein. Das ist schon mal eine Tendenz und die wird bestimmt, und das ist mit allen freiheitlichen Dingen so, die wird mit den Jahren noch größer. Das heißt, die Bevölkerung, und ehrlich gesagt, ich habe diese 41% jetzt in der ganzen Debatte nicht abgebildet gesehen. Also da ich habe immer auch gesucht in der Berichterstattung, sieht es einer so wie ich, und ich habe das absolut nicht gefunden. Der Einzige, der sich dann noch irgendwie in der Tagesschau dann so zumindest nicht missgabelig geäußert hat, war Dirk Wiese von der SPD als Koalitionspartner. Der hat gesagt, die Kritik ist teilweise schäbig. Und das hat sonst niemand. Also das, der menschliche Aspekt, dass da wirklich dieser, also ja, wie gesagt, die Maßlosigkeit, die ist niemandem aufgefallen, wo man denkt, ja, es trifft den Richtigen und so weiter. Aber man muss doch trotzdem, irgendwie das Maß wahren. Aber da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen. Also wie gesagt, genau. die Bevölkerung und dieses kenne ich nicht, wird sich jetzt auch im Zuge dieses Vorkommnisses wahrscheinlich ändern. Da wird viele auch in den nächsten Wochen sicher in der Presse viel recherchiert werden. Leihmutterschaft weltweit und Leihmutterschaft Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, die behaupteten Nachteile sind natürlich auch wieder so paternalistisch. Also eine erwachsene Frau, die diese Leihmutterschaft austrägt, die darf sich gar nicht dafür entscheiden, weil sie ja zu blöd ist. Und das ist auch wieder die Parallele zur Abtreibung. Die darf bestimmte Dinge, die jemand anderem nicht schaden und ihr laut eigener Aussage auch nicht, die darf sie dann trotzdem nicht machen. Also das ist letztlich auch natürlich, wie so vieles, frauenfeindlich. Also da kommen diese ganzen Feindlichkeiten über die Hintertreppe wieder mit rein. Und die CDU-Frauen spielen in das mit rein, weil sie sagen, nee, Frauen dürfen das nicht selber entscheiden. Und ich finde das irgendwie, dass man dann auch, also am enttäuschtesten ist man natürlich dann von der linken Seite der Politik, die dann auch alle aus einer Doppelmoral raus sich freuen. Ja, endlich ist er weg und es war ja alles ganz schlimm, Doppelmoral. Und ich finde Doppelmoral, also wie weit wir damit kommen, haben wir beim Linksparteitag gesehen, nämlich da wurde ja beschlossen, dass die Abgeordneten einen Gehaltsdeckel haben. Und jetzt gibt es natürlich Abgeordnete, die besser sind als die alle, die sagen, nee, ich nehme ja nur die Hälfte von dem. Ja, und dann sagt der nächste Abgeordnete, ich nehme aber ein paar Cent weniger als du, ich bin noch ein besserer Mensch. Also dieses nach außen tragen des guten Menschenseins, das ist ja eh immer, kann ja eine endlose Schleife sein. Und der weniger bietet oder mehr, der ist dann der Bessere. Und so ähnlich ist das auch. Also zu sagen, jemand müsse unbedingt so leben, wie er Politik macht, das halte ich auch für falsch. Und das ist dann, da widersprechen wir uns bestimmt wieder, aber ich finde, das Privatleben geht gar niemandem was an. Und
Nö, also da bin ich eigentlich deiner Meinung.
Ja, also deswegen, das lasse ich nicht gelten, weil das Privatleben kann man naja, so gestalten, ja, wenn man, wie gesagt, wenn man eine Möglichkeit findet. Und es ist ja, wie gesagt, auch nicht billig, dann in den USA das zu machen. Aber das, da ist mir, wäre mir vollkommen egal, was der politisch dazu gesagt hat oder nicht, ja.
Naja, also es ist ja grundsätzlich, wie gesagt, was das betrifft, das ist ja auch immer so eine Abwägungssache, weil, also das Argument zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder beim Thema Abtreibung sind, ist ja natürlich immer Schutz des ungeborenen Lebens. Das Leben kann ja nicht selber entscheiden, dass es nicht stattfinden will. Die Frage ist, ab wo regelt man das? Und wir sind natürlich jetzt eher der Meinung, dass das immer noch Sache der Frau ist, weil es ist ihr Körper, mhm, zum Beispiel. Aber da kann man ja anders argumentieren. Bei der Leihmutterschaft ist es ja auch so ein bisschen so eine Sache. Zwar jetzt nicht ganz so extrem, aber wusstest du, warum es eine Helmpflicht gibt? Weil normalerweise ist im, also pass auf, Anschnallgurt, also Gurtpflicht gibt es, weil, wenn es zu einem Unfall kommt, könnte derjenige durch die Scheibe fliegen und damit andere verletzen. Es geht ja immer darum, die Abwägung ist ja immer im Gesetz, werden andere dadurch mit in Mitleidenschaft gezogen. Du könntest doch dem Gesetzgeber scheißegal sein, ob der Motorradfahrer einen Helm trägt oder nicht, weil er damit ja letztendlich nur sich selbst gefährdet. Mhm. Weißt du, warum, womit diese Helmpflicht begründet wird?
Nee.
Wenn man einen Unfall als Motorradfahrer hat, dann kann man, wenn man keinen Helm auf hat, ist man tot und dann kann man keine erste Hilfe leisten. Das ist die Begründung für die Helmpflicht. Mhm. Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, wo es die Helmpflicht gibt. In Amerika zum Beispiel ist es scheißegal, ob du einen Helm auf hast oder nicht, ist deine Sache. Aber da spielt das so ein bisschen mit rein, dass man halt versucht, wenn man so eine Gesetze macht, dass man immer versucht, diesen na klar geht mich dein Privatleben nichts an, solange es das Privatleben anderer Leute nicht betrifft.
Ja, und das ist ja eine ganz einfache Regel. Also ich bin nach wie vor der Meinung, das müsste das oberste im Grundgesetz, Artikel 1 müsste stehen, lass andere Menschen in Ruhe. Und das impliziert natürlich, dass man sie halt, also sozusagen, dass man dann selber auch in Ruhe gelassen wird, also Win-Win. Und das, wie du sagst, immer bei jeder Erlaubnis abgewogen werden muss, schadet es anderen, also nützt es jemandem und schadet es niemand anderem, dann muss die Antwort immer sein, ja, dann darf er es machen.
Ja.
Und zum Beispiel beim Thema Impfpflicht wäre dann die Antwort, ja, die Impfpflicht ist deswegen mitten in einer Pandemie sinnvoll, weil es ein ganz, ganz, ganz kleiner Eingriff ist, anders als diese Leute behaupten, wird man davon nicht gechippt und so weiter. Und weil es eben die Verbreitung stark eindämmt, nur dann, wenn es eben eine gewisse Prozentzahl der Leute macht. Und insofern ist das durchaus mit der Freiheit vereinbar.
So, Moment, da haben wir jetzt einen Punkt. Warum hat sich dann dafür keine Mehrheit gefunden? Weil die Leute zu feige sind.
Nee, weil auch wieder zu feige.
Ja, da waren auch handwerkliche Fehler, also, ja.
Oft aber werden ja Fake-Studien und sozusagen wichtig und unwichtig viel zu emotional dann in falsche Relationen gesetzt. Und ja, Feigheit natürlich. Und das merkt man ja auch. Also das ist ja wunderbar, zu den 100% gehören, die jetzt die Mistgabel in der Hand haben, statt wie ich. Gut, ich bin jetzt nicht in der Politik exponiert, aber da würde sicherlich, wenn ich jetzt zum Beispiel CDU-Abgeordneter wäre und sagen würde, ich bin der Einzige aus der ganzen...
Da würdest du wahrscheinlich Selbstmord begehen, aber...
Genau, gut. Ich bin der Einzige aus der ganzen Fraktion, der den Spahn für einen Menschen hält und der ihn nicht verteufelt. Und dann wäre ich natürlich sofort auch Teil des Shitstorms. Und dann ist es viel bequemer zu sagen, ach cool, ja, endlich. Und also das Mehrheitsprinzip ist psychologisch für das Einzelindividuum immer attraktiv. Aber es ist natürlich unehrlich, weil und entweder hat man gar nichts überlegt oder man hat es überlegt und ist Opportunist. Aber ehrlich gesagt, ich finde das alles richtig widerwärtig und also seelenlos. Solche Leute, was haben die für ein Herz, die jetzt sich darüber freuen oder die auch dann so argumentieren, wie ich es aufgezeigt habe? Also das ist doch total verrottet, so ein Herz, muss man sagen.
Naja, man kennt die Menschen ja nicht persönlich.
Ehrlich gesagt, wenn ich eine Meinung eines Menschen kenne, die so vernichtend und verachtend ist, dann kenne ich den Menschen schon.
Okay.
Ja, so, also das dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, Friedrich Merz muss eigentlich nur abwarten und weitermachen und dann gehen alle Feinde irgendwie von selber zugrunde, weil 8 Tage Vorspahn ist ja schon Kai Wegner ausgeschieden aus der Politik, den Merz ja wahrscheinlich noch weniger leiden konnte als Spahn. Und auch da hat gab es ja diesen Spruch, ein Telefonat an dem und dem Tag ist mir nicht erinnerlich. Also nochmal nachtreten. Und bei Spahn gestern im ZDF-Sommer-Interview hat er auch gesagt, ja, also das liegt wahrscheinlich an seiner Persönlichkeit, dass er das so schlecht gemanagt hat. Also das ja. hat wirklich einfach die Persönlichkeit von ihm da ins Feld geführt. Also Merz ist charakterlich da in beiden Fällen auch etwas flexibel gewesen. Könnte man fragen, wer fällt demnächst? Wer aus der CDU, wer wird demnächst raus?
Naja, wer ist ihm denn noch ein Dorn im Auge im Moment?
Der Wüst müsste gehen.
Naja gut, aber da kommt er, glaube ich, schlecht ran.
Ne, ach, natürlich. Man kann, jetzt wäre halt die Frage, was, Wüst ist ja auch einer der wenigen, die da auch in dieses Spahn-Hasser-Konzert nicht eingestimmt haben. Jetzt in
Daniel letzten Günther
Tagen.
Ja auch nicht. Also das sind ja auch ja. so Leute, die, wobei Daniel Günther ja
die ein
wirklich
bisschen
schon,
Anstand haben, ja.
Ja, ja, genau. Bei Wüst weiß ich es nicht. Wüst ist für mich so, den kriegt man ja nicht zu greifen.
Ja, der ist eher so, dem unterstellt man auch so eine gewisse Schnöselhaftigkeit und eine gewisse ein Karrierismus. Aber wie gesagt, Karrierismus ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn man in die Politik will. Also man will ja ein Amt und dann das nächste, nur auf welche Weise, das wäre dann die Frage. Aber wie gesagt, den müsste er noch loswerden. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt nach Spahn an den Fraktionen? Wir tippen ja so gerne, tippen
genau,
mal,
genau, genau, und liegen eigentlich grundsätzlich daneben. Also insofern, naja, also im März hat er gesagt, er nutzt es gleich für eine Kabinettsumbildung. Also sprich, ich glaube, er wird erstmal alle SPD-Minister rausschmeißen.
Und durch Charlotte Merz ersetzen?
So, also, es verdichten sich ja die Hinweise, dass es Thorsten Frei wird, also zumindest als Fraktionsforsitzender.
Ja, aber das denke ich mir auch, das ist so ein bisschen die Methode Merkel, also niemand darf, was weiß ich, also die Schlechten werden weggelobt, weil in den letzten Monaten hat sich herausgestellt, dass Thorsten Frei eher die Niete an der Spitze ist. Also wir erinnern uns an die Villa Borsig, die ja durch die Politik geistert als größter Fail dieser Koalition, wo man also überhaupt nichts vorbereitet hatte in dieser Kabinettsklausur. Das war wohl Thorsten Freis Verdienst. Und den jetzt noch, der hat da in dem Amt nichts geleistet, jetzt soll er Fraktionschef werden. Da würde ich sagen, es ist Merz zuzutrauen.
Und was ich auch nicht gedacht hätte, dass sein persönlicher Furzweckschnüffler, der Carsten, dass da das Verhältnis ja wohl auch relativ abgekühlt sein soll zwischen den beiden. Also ich hätte jetzt gedacht, er macht Frei zum Fraktionsvorsitzenden und Lindemann zum Kanzleramtsminister, aber ich glaube, der Lindemann wird bis an sein Lebensende CDU-Generalsekretär bleiben.
Aber das ist ja seine eigene Wahl gewesen. Er hätte Wirtschaftsminister werden können. Was ja auch besser gewesen wäre, denn wer hat dieses Amt im Moment inne? Also wen musste Merz stattdessen holen? Also,
naja, aber die Reiche wäre ja auf jeden Fall gekommen, weil er brauchte ja noch eine ostdeutsche Frau.
Dann hätte er aber aus der Fraktion eine andere für ein anderes Amt einsetzen können. Man muss ja, das ja gut. immer, das ist ja immer ein Gesamtkunstwerk oder wie. Wie die Frau Murkel in dem Film Der Minister, gespielt von Katharina Thalbach, mal sagte, ich muss ein Kabinett zusammenhalten, das aussieht wie ein Gruppenbild von Picasso, das er im Suff gemalt hat.
Genau.
Und deswegen würde ich, also im Gespräch ist ja noch Nina Warken, die hat ja zwei Vorteile. Sie ist erstens eine Frau und könnte also in dieser ersten Riege der CDU da noch mehr, und das muss man Merz ja wirklich lassen. Er hat ja die Frauen mehr vorangebracht als die jeweiligen Vorgängerinnen im Amt. Also das, die Vertretung der Frauen in der zweiten und dritten Reihe und in der ersten auch, ja, die Klöckner, die ist besser als, also nicht qualitativ besser, aber sie ist besser als vorher.
Quantitativ.
Und da könnte man auch denken, dass die jetzt Fraktionschefin wird und, wie gesagt, Chefin der Frauenunion. Das heißt, er hat ihr diese ganze, diesen Shitstorm zu verdanken, durch den er Spahn losgeworden ist. Also der hat ihr.
Okay, jetzt haben wir gemutmaßt, aber wer wird es denn jetzt? Ich denke, es wird Thorsten Frei. Ja. Und dann ist halt natürlich die Frage,
Wagen,
wer wird
Kanzler. Die Wagen spricht halt, dass sie mitten in ihrer zweiten Gesundheitsreform oder in der Vorbereitung dieser Strukturreform ist. Theoretisch, aber das kann ja auch jemand anders machen. Die hat ja auch Staatssekretäre, die dann aufrücken könnten.
Pass auf. Dann wird Nina Wagen jetzt Fraktionsvorsitzende und wer wird dann Gesundheitsminister?
Jens Spahn.
So. Den Tipp geben wir jetzt ab.
Ja, es gäbe noch andere. Günter Krings ist ja so einer,
Ja, den habe ich gelesen.
Den nennt man ja den Prinz Charles der CDU, weil der immer für irgendwas vorgesehen ist und dann Merz ihn irgendwie fallen lässt, beziehungsweise es nicht schafft, ihn durchzusetzen.
Bundesverfassungsgericht, weil das so ein
Adenauer, Adenauer Stiftung war einfach, die wollten Merz eins auswischen und haben dann die Karrenbauer gewählt. Mhm. Also es gibt immer Gründe, die in der Person gar nicht zu suchen sind, die da kandidiert. Aber wie gesagt, die beiden, also Frei und Warken, zwischen denen wird sich's auskaspern. Nehme ich an. Jetzt stimmt's wieder nicht. Aber die Fraktion hat ja Zeit, denn jetzt ist ja Sommer und die reguläre Fraktionssitzung wäre dann in der ersten Sitzungswoche, was auch besser ist, weil wenn dann ein Ministerium frei wird und die Kabinettsumbildung, dann müsste man ja, also das ist ja gelegentlich auch schon passiert, unter anderem 2019 in der einen Woche, die bis letzten Monat die heißeste Woche der Weltgeschichte in Deutschland war, da ist ja die von der Leyen in die EU gegangen und man musste Verteidigungsministerin, die Karrenbauer zur Verteidigungsministerin machen und das war ja Sitzungspause und man musste ja vereidigen, beziehungsweise eine Vereidigung kann auch zwei Monate später stattfinden. Das ist eigentlich nicht nötig gewesen. Nun ist das Verteidigungsressort was Besonderes. Man könnte jetzt der Meinung sein, wenn Putin quasi zwischen Ernennung und Vereidigung angreift, dann ist es besser, was nicht stimmt, denn wie gesagt, man hat alle Vollmachten, man hat alle Amtsdinger, aber rein optisch wäre es besser. Und dann musste man ja diesen Bundestag, und das Plenum wurde ja während des Sommers noch dazu umgebaut, dann musste man ja in diesem länglichen Paul-Löbe-Haus, was nicht als Sitzungssaal geeignet war, und dann noch voller Glas und dann noch mitten im Sommer. Also das war, glaube ich, die schlimmste Sitzung für manche. Und da musste man nur hin, damit die diese paar Sätze spricht und dann tschüss, schöne Ferien, schönen Rückflug. Also das könnte man sagen, wenn es schon darum geht, dass die Politik uns Geld sparen soll, ja, bei der Diätenabsenkung, Diätenstagnation haben sie es ja auch gemacht, könnte man sagen, lassen wir doch die Sitzung jetzt mal bleiben und bilden die Regierung erst im September um. Das wäre jetzt mein Tipp, dass man damit einfach, aber Nachteil wäre wieder, dass man den Sommer über spekuliert. Also ich könnte mir vorstellen, die Personalien werden jetzt bekannt gegeben, aber ist dann tatsächlich erst im September umgesetzt.
Wir erfahren es schon, aber es wird dann erst gemacht. Naja, Moment,
wäre schlau, aber das heißt ja nicht, dass es Merz auch macht.
Schlau, hallo. Nein, wer ist momentan Fraktionschef?
Naja, also der Stellvertreter macht das natürlich jetzt und das ist immer der von der CSU, also der Hoffmann.
Und das ist Alexander Dobrindt, was ist denn mit dem?
Nee, Hoffmann.
Also im Moment, ich habe heute gelesen, es ist jetzt erstmal Dobrindt, kommissarisch.
Dobrindt ist ja Innenminister. Du meinst wirklich Hoffmann, du verwechselst die.
Ja, ach so. Hä, wieso haben die denn vorhin was von Dobrindt gefaselt? Ist ja auch egal.
Naja, der kann das auch, der ist auch im Gespräch, nur das wird nicht passieren, weil er ja von der kleineren Partei ist. Also dieser Landesgruppenvorsitzende ist immer schon seit dem Pleistozän erster Stellvertreter noch dazu. Mhm. Und kommt ja auch immer überall hin mit, wo sich dann die Koalitionsspitzen abbilden lassen. Das wird auch so bleiben. Deswegen glaube ich nicht, dass die CSU jetzt plötzlich da erst recht nicht. Also der Merz kann dem Söder so einen Erfolg auch nicht überlassen.
Naja,
übrigens,
auf jeden
Söder,
Fall.
Übrigens Söder auch nicht. Bin ich auch enttäuscht von meinem Söder-Bild, dass Söder auch zunächst überhaupt nichts zu Spahn gesagt hat, sondern ihm auch gratuliert hat. Also dass Söder auch nicht in allen Punkten ein Unmensch ist.
Naja.
Naja, gut, das schneiden wir raus. Das darf nicht an die Öffentlichkeit geraten.
Dann hören wir jetzt auch auf. Das ist jetzt, ich glaube, wir verfaseln uns. Wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal am Donnerstag, unserer letzten regulären Folge vor der Sommerpause.
Ja.
Ansonsten angenehme 3-Tage-Thema. Bis dann.
Aber übrigens, ich wollte noch sagen, wenigstens hat Spanien mit H die WM gewonnen.
Bis dann, Tillmann.
Bis dann, Sebastian.